Die Verhandlungshelden sind wieder online. Es ist wieder Dienstag und heute geht es um nichts Geringeres als um den Weltfrieden. Wie verhandelt man den Weltfrieden? Und dafür brauche ich natürlich jemanden an meiner Seite, jemand, der sich, ja, mal gucken, wie weit er sich damit auskennt. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen nach München. Ja, das ist doch ein Thema und wir waren noch nie so aktuell wie heute. Kann man ja mal sagen, wir nehmen den Podcast sonst immer schon ein paar Tage vorher auf, damit wir genug Luft haben fürs Hosten und so weiter. Und diesmal haben wir gesagt, da die Welt so schnelllebig ist, können wir das auf keinen Fall machen, sondern da müssen wir super aktuell sein. Also wir sind heute tatsächlich am Montag vor der Erscheinung. Wenn das also bei dir rauskommt, ist das hier ja keine 24 Stunden alt. Und wer weiß, wie aktuell oder nicht aktuell wir dann bei Erscheinen sind. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Thomas, du hast wieder ganz viel vorbereitet und ich habe mir das ein oder andere noch angelesen. Und wir haben ja gerade auch gesehen, was gerade passiert ist, wieder in Amerika mit dem Attentatsversuch auf den Präsidenten. Ob das damit in Zusammenhang steht oder nicht, wird in den nächsten Tagen noch rauskommen. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute hier in unserem Podcast so alles erörtern und welche Gedanken hier einfließen. Thomas, wie wollen wir starten? Was ist der Plan?
Wir verhandeln sicherlich nicht den Weltfrieden. Wir haben eine große Frage vor uns, die bewegt in der Tat die ganze Welt. Wie verhandelt man Frieden? In den letzten 5 Jahren hat man ja das schon mehrmals und oft versucht. In der Ukraine, Russland. Ich kann mich noch gut daran erinnern. In Deutschland gab es eine Fraktion, die hat gesagt, okay, probiert es, versucht mit Putin zu reden, kommt ins Gespräch. Man hat das irgendwie abgeblockt, zumindest was man öffentlich so vernommen hat. Dann gab es dann doch mal Initiativen und Gespräche. Dann kam die Auseinandersetzung Israel-Gaza-Konflikt. Ja, da hat es Gott sei Dank in gewisser Weise geklappt, auch mit einzelnen Vermittlern, mit Hilfe von Vermittlern. Und jetzt, ja, schaut die ganze Welt auf den Persischen Golf. Was passiert da? Schraubt man weiter an der Eskalationsschraube oder schafft man es doch, sagen wir mal, einen stabileren Zustand herzustellen, ja, im Verhandeln oder auf dem Verhandlungswege? Und wie gesagt, ist eine große, schwierige Frage, ja. Es gibt kein Patentrezept, man kann kein Lehrbuch dazu aufschlagen und hier hat es die 10 Hacks oder 10 Tipps und die setzt ihr einfach um wie eine To-Do-Liste und dann klappt das schon. Ganz im Gegenteil, jeder Konflikt ist individuell, hat eine lange, lange Vorgeschichte, ja, und seine Besonderheiten. Also von daher, Lehrbuch kann man hier zur Seite schieben. Und was wir versuchen, sagen wir es mal so, ist ein Versuch, ich glaube, er ist zum Scheitern verurteilt, aber es ist ein Versuch, etwas Methodik reinzubekommen. Wenn man die Zeitung liest und auch Podcasts hört und Nachrichten verfolgt, dann hörst du ja immer wieder, was gerade passiert, ja, die einzelnen Schritte, welche Drohungen ausgesprochen werden. Und wir versuchen mal, das einzuordnen aus Verhandlungssicht. Ja. Welche Strategie verfolgt man? Welche Randbedingungen gibt es? Und was ist typisch bei Friedensverhandlungen? Ja, und das, wie gesagt, aus einer übergeordneten Sicht eines Verhandlers.
Thomas, was mir wichtig ist, ich glaube, man muss auch noch eins sagen, was wir in der Öffentlichkeit erfahren, ist ja wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was passiert. Ich will nicht wissen, wie viele Diplomaten, wie viele Kommissionen im Hintergrund verhandeln, die wir gar nicht mitkriegen. Wir kriegen die, ja, ich sag mal, die Schaufensterpuppen, die Galionsfiguren hingestellt, ein JD Vance, ein Kushner und den iranischen, was ist Parlamentspräsident oder ich glaube Parlamentspräsident ist er, ne? Ja, die kriegen wir. Aber das ist doch nicht so, dass da zwei, drei Leute sitzen, sondern im Hintergrund passiert ganz, ganz viel, die etwas vorbereiten, damit dieser Termin so effizient wie möglich dann laufen kann, wenn die sich einfach wieder vor Ort persönlich treffen. Weiterhin glaube ich, dass es Ja, dass die Personen, die dort sind, einen vorgefertigten Plan bekommen, an dem sie selbstverständlich schrauben, wo sie selbstverständlich etwas noch verändern, machen und so weiter und so fort. Und doch wird im Hintergrund schon viel passiert sein, um überhaupt erstmal ja eine Basis zu haben, wie gestartet werden kann. Und das ist nichts Ungewöhnliches, dass es bei großen Verhandlungen entsprechende Hintergrundverhandlungsgruppen gibt, die schon Aufträge haben und so weiter. Deswegen müssen wir auch immer davon ausgehen, wir haben nur einen Bruchteil, den wir mitbekommen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Martin. Und ich glaube, er ist in diesem Kontext, in Kriegssituationen oder im Krieg generell eine riesengroße Herausforderung. Ja? Also das, was wir vielleicht hier mitbekommen, ist durch viele Kanäle gegangen, ist vorgefiltert worden, kriegt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine gewisse Deutung rein, Auslegung, Färbung. Ja? Und jeder weiß, im Krieg spielt Propaganda eine große Rolle, ja, Kampf um Fakten und Deutungshoheit, ja, und ich glaube, Krieg und Propaganda gehören zusammen und Propaganda findet auf beiden Seiten statt. Oftmals kommt es hier so an, dass Propaganda nur sozusagen bei den Aggressoren eine wichtige Rolle spielt und eingesetzt wird, ja. Aber ich glaube, das wäre naiv zu glauben, dass der Gute keine Propaganda nutzt.
Wer ist der Gute, wer ist der Schlechte? Auch da, ne?
Auch also das, deswegen, ja.
Genau. Ja, naja, dann schauen wir mal. Das war ja schon, Mensch, wir gehen schon ziemlich tief rein und mal gucken, was am Ende des Podcasts rauskommt. Wir sind alle gespannt, weil das ist etwas, wo wir einfach mal uns auf ein Terrain bewegen, um mal zu schauen, was sind unsere Gedanken und vielleicht könnt ihr uns da ja folgen. Gerne auch wieder schreibt uns, ne, in den Shownotes habt ihr unsere Mailadresse, dass ihr da gerne nochmal die ein oder andere Idee reinschmeißt. Also lass uns mal direkt starten.
Genau, starten wir, Martin. Wobei wir sind schon mittendrin, heute ohne lange Vorgespräche. Und ich finde dieses Thema unheimlich spannend. Ja, aus dem methodischen Aspekt ist es traurig genug, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Ja, die ganze Welt leidet unter dem Krieg. Vor Ort zahlt man den Krieg und die Kriegsfolgen mit Blut, mit Gesundheit, mit vielen Depressionen, mit Leid. Ja. Und woanders auf der Welt zahlt man halt den Krieg aus seinem Portemonnaie. Wir sehen es tagtäglich an der Tankstelle. Wir werden es auch irgendwann an der Inflation sehen, die auch schon angezogen hat. Und unsere Regierung und auch der Internationale Währungsfonds haben auch schon ihre Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr nach unten geschraubt. Ja. Also die ganze Welt leidet drunter in unterschiedlichsten Formen. Es ist traurig genug, wie gesagt, dass wir uns damit beschäftigen. Und mein Zugang zu dem Thema war, ich habe mal die KI gefragt. Ich habe mal die KI gefragt, wie verhandelt man Frieden? Also ganz naiv unsere heutige Frage eingegeben. Und ich kam da auf eine ziemlich knackige Antwort. Ja, möchte ich einfach hier mal vorlesen und dann können wir uns vielleicht mal an diesem Gerüst langhandeln. Friedensverhandlungen, das ist der erste Punkt, sind komplexe Prozesse, die meist in einer schmerzhaften Pattsituation beginnen, wenn beide Seiten erkennen, dass militärische Mittel nicht zum Ziel führen. Sie erfordern Geduld, Mediation, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft, Klammer auf, erhöht den Erfolg um 64%, Klammer zu, und zielen auf eine dauerhafte, für beide Seiten akzeptable Lösung. Mhm. Quelle der KI ist die Helmut-Schmidt-Stiftung. So, also. Und vielleicht gehen wir mal auf dieser Basis vor. Fragen wir uns mal, haben wir denn schon diese schmerzhafte Pattsituation erreicht? Also letztendlich ist es ja, sagen wir mal, eine Frage des Timings, wie es übrigens der Friedensforscher William Zartman herausgearbeitet hat, eine Frage des Timings, ob Friedensverhandlungen funktionieren können oder nicht. Und je mehr oder je näher wir an einer solchen schmerzhaften Pattsituation sind, umso größer die Chance auf erfolgreiche Friedensverhandlungen, vielleicht auch die Chance vielleicht nicht unbedingt Frieden, aber vielleicht doch eine stabilere Situation. Es gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, Krieg und Frieden, sondern dazwischen gibt es ja vielleicht auch den Zustand der Waffenruhe. Und jede Stabilisierung eines militärisch geführten Konflikts ist schon mal ein Fortschritt. Ja. Haben wir sozusagen diese schmerzhafte Pattsituation erreicht? Was denkst du?
Ja, absolut. Ich glaube, dass die sogenannten Großmächte merken, dass sich die Kriegsführung komplett verändert. Ich wohne ja hier im wunderschönen Munster in der Lüneburger Heide, wo wir sehr viele Soldaten haben. Unter anderem habe ich auch Kontakt zu dem einen oder anderen Offizier, ehemaligen Offizier, Generäle und so weiter. Und die sagen, wir haben eine Situation, wo sich die Kriegsführung so massivst verändert, wie vielleicht damals im, ich weiß nicht, ob es der Erste oder Zweite Weltkrieg war, wo die ersten Panzer kamen. Plötzlich merkt man, dass in Anführungsstrichen kleine Länder gegenhalten können, weil Drohnen so billig sind, dass sie sagen können, wir können so viel herstellen, es kostet kein Geld mehr, wir können so viel machen. Und diese Straße von Hormus hier in unserem konkreten Fall ist natürlich etwas, wo der Iran ein Machtmittel hat, wirklich nicht nur der USA zu schaden, wobei ich auch sage, die USA ist wahrscheinlich, was Öl anbelangt, noch am unabhängigsten, sondern die ganze Welt ja, kaputt zu machen. Ich sage es mal ganz böse, bei uns wird der Sprit nur teurer, mehr nicht. Ja, es ist schlimm genug, aber das ist es. In anderen Ländern gibt es das nicht mehr. Und überleg mal, was das für viele bedeuten würde. Du kommst nicht mehr zur Arbeit, du kommst nicht mehr zum Auftrag. Die möglicherweise müssen Werke runterfahren, weil sie nicht genug Brennstoff haben und so weiter. Also das sind Sachen, da sind wir ja noch außen vor. Aber auf deine konkrete Frage, haben wir eine Pattsituation? Ich sage ja, die Iraner machen die Straße von Hormuz zu, die Amerikaner stellen sich davor, um zu sagen, wen ihr durchlasst, den lassen wir nicht durch. Das ist eine Situation. Und das Zweite ist tatsächlich, beide merken, dass sie mit ihren, ja, militärischen Mitteln aktuell nicht weiterkommen und sie suchen jetzt einen Ausweg. Bin sehr gespannt, wie der wann aussehen wird.
Okay, also du bist da ganz klar. Ich sehe auch Anzeichen dafür, aber nicht in dieser klaren Interpretation. Ich glaube, also ja, richtig, Straße von Hormuz ist natürlich ein enormer Hebel. Ich glaube auch, dass der Iran mittlerweile dieses Potenzial war ja schon immer da, ja, diese geostrategische Lage. Kontinent und die Topografie sind nun mal so und das schon seit Jahrmillionen Jahren. Aber man hat, glaube ich, im Laufe dieses Krieges erst dieses geostrategische Potenzial, Erpressungspotenzial erkannt. Und ich glaube auch in seiner Wirkung ist es noch höher einzuschätzen, als wonach der Iran schon seit Jahrzehnten strebt. Nämlich Iran strebt aufgrund seines Atomwaffenprogramms nach der Atombombe. Das will die USA, Israel und auch viele andere verhindern. Ich glaube, die Straße von Hormuz ist ein viel größerer Hebel. Vor allen Dingen hat die aus iranischer Sicht den Vorteil, ich kann die tatsächlich benutzen. Ja? Das Atomwaffenprogramm verfolgt ja eher den Zweck, sagen wir mal, Angst zu schüren. Ja, und eine Ungewissheit darüber zu begründen, dass man sie einsetzen könnte. Ja, und ich glaube, das ist sozusagen das Ziel, was das Atomprogramm im Auge hat. Aber die Straße von Hormuz, ja, die kannst du wirklich auf und zu machen.
So ist
Und
es.
ja, und sie wirkt unmittelbar.
Und das Spannende ist, ich sage, Iran kann eigentlich jetzt sagen, wozu brauche ich so ein Atomprogramm? Kostet Haufen
Ja.
Geld und die habe ich Haufen Ärger. Die können eigentlich sagen, nee, ich stelle es ein, weil die Straße von Hormuz ist dann die viel schlimmere Waffe. Viel, viel schlimmer. Es ist nämlich die Wirtschaftswaffe und die ist schlimmer. Nochmal, eine Atombombe ist das Schlimmste, was wir haben. Aber dann wissen die auch, wenn wir das auslösen, dann ist für uns auch alles vorbei. Und deswegen sage ich, damit können die sagen, wir bringen keine Menschen um und haben alle Machtmittel in der Hand.
Ja, ich glaube, das haben auch die Amerikaner erkannt, ja. Und nicht das, und genau deshalb haben sie dann halt auch ihre eigene Blockade der Blockade gemacht, damit sie Ja, auch iranische Schiffe nicht oder Schiffe, die dem Iran gesonnen sind, durchlassen können. Ja? Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu der Frage, haben wir diesen nötigen Reifegrad, haben wir diese schmerzhafte Pattsituation? Also, ich glaube, einerseits gibt es Anzeichen dafür und dazu gehören auch die anstehenden Wahlen in den USA. Der Krieg im Iran ist auch bei der amerikanischen Bevölkerung nicht, ja, wird nicht wirklich unterstützt. Ja, den findet man schlecht. Man merkt es auch dort. Ja, also das spräche auch dafür, dass wir diese Pattsituation haben oder nahe sind. Für mich spricht auch dafür, dass Trump kein geduldiger Mensch ist. Ja, also Geduld kann der nicht. Ja, der will Sachen schnell entscheiden, schnell umsetzen, execution now, aber mit Sicherheit nicht von langer Hand strategisch geplant und dann mit Geduld und Ausdauer und Beharrlichkeit Sachen verfolgen. Das ist nicht seine Stärke. Andererseits muss ich auch sagen, und da bin ich dann wieder etwas vorsichtiger in meinem Urteil, die haben sich erst kürzlich ein zusätzliches Militärbudget gegeben für diesen Krieg. Ich glaube, die Rede war von 200 Milliarden. So, und der Krieg verschlingt auf der amerikanischen Seite und nur militärische Kosten sind hier einbezogen, nicht irgendwelche negativen Auswirkungen. 1 Milliarde US-Dollar täglich. So, und wenn die sich jetzt 200 Milliarden zusätzlich geholt haben und auch ihren dritten Flugzeugträger dahin verlegen, dann sind das Anzeichen dafür, man könnte ja doch noch weiter dort den Krieg führen. Ja, auch muss man sagen, den Punkt hattest du schon angesprochen, nur mit einer anderen, etwas anderen Auslegung und Interpretation. Wir dürfen nicht vergessen, die USA ist der weltweit größte Ölproduzent. Die produzieren rund ein Fünftel, vielleicht auch etwas mehr, des Öls. So, und die US-Ölkonzerne, da gibt es ja auch eine Reihe von, ja, die Industrie ist ja mächtig, verdient ziemlich gut dran. Ja,
Absolut,
und
ja.
wir können uns alle sicherlich noch gut dran erinnern an Trumps Spruch, Drill, Baby, Drill. Ja, also bohren, was das Zeug hält. Ja, also von daher, das sind so dann wieder, ja, Bedingungen, die ich sehe, wo ich sage, okay, vielleicht haben wir dann doch noch nicht die Situation erreicht. Ja, und wie du es richtig gesagt hast, wir haben einen asymmetrischen Krieg. Groß gegen klein oder klein gegen groß, ja. Und Henry Kissinger hat schon mal gesagt, also der Schwache gewinnt, wenn er nicht verliert. Und der Starke verliert, wenn er nicht gewinnt. Also das heißt, da steht eine riesen militärische Power, sprich USA im Persischen Golf, ja. Zig Bomber, Jagdflugzeuge, alles mögliche Flugzeugträger. Und dann ist der Iran, der mit gezielten Drohnenangriffen in der Region, ja, für Unruhe sorgt und sich verteidigt. Ja, und ich glaube, das ist Sinnbild. Also dieses Zitat passt aufs Auge.
Ja, weißt du, was mir hier wichtig ist? Es geht um den sogenannten Weltfrieden. Wir haben eine Situation, egal ob Ukraine oder Iran, wir bleiben heute beim Iran. Wir haben eine regionale Konfrontation, aber diese wirkt sich massivst auf die gesamte Welt aus. Und deswegen, wenn wir reden von Pattsituationen, ich glaube, zwischen den Beinen haben wir die, aber ob die USA wollen oder nicht, sie müssen auch sehen, was ist mit ihren Partnerinnen und Partnern auf der ganzen Welt, was passiert da und so weiter. Und ich glaube, da machen sie sich nicht nur Freunde. Und ich glaube, das ist auch noch ein Druckmittel, was außerhalb dieses Konfliktes steht. Und deswegen glaube ich schon, dass auch die USA an einer Lösung, wie immer die aussieht, interessiert sind. Und da gibt es ja diverse Pläne, diverse Sachen, die vorgelegt werden. Ich glaube, weiß nicht mehr, 20-Punkte-Plan, 10-Punkte-Plan und so weiter, wo Dinge drin stehen, die beide Seiten haben wollen. Und jetzt geht es darum, genau das zu machen, worüber wir hier reden, nämlich in die Verhandlung zu gehen.
Also vielleicht halten wir mal als Zwischenfazit fest, Martin. Welche Herausforderungen liegen dort vor den Verhandlungsteams? Zum einen die ungesicherte Fakten- und Informationslage, was wir eingangs erwähnt hatten, und dann dieser immense Druck und das halt auf verschiedenen Ebenen, politisch, innenpolitisch, militärisch, ökonomisch, ja, und auch gesellschaftlich. Also das ist hochkomplex, ja, und auch das muss ja und wird ja auch im Rahmen der Friedensverhandlungen irgendwie Einfluss üben und berücksichtigt werden müssen.
Ich möchte noch einen Punkt bringen. Ich möchte noch einen Punkt bringen, der wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist der Punkt Ideologie und Extremismus. Hier in dem Fall, wenn wir daran denken, hier treffen Glaubensgruppen aufeinander, das muss man auch noch sehen, bedeutet dieser Extremismus, der dahinter steht, von wegen dieses, wir kämpfen für unseren Glauben und Allah ist bei uns und wie nicht, so, was da nicht alles so gesagt wird. Das muss man unbedingt im Auge behalten. Du, ich sag mal, du bist ja hier wirklich mit einer fanatischen Gruppe. Und wir haben auch gehört, der Verhandlungsführer aus dem Iran ist ein Extremist und wirklich ein wahnsinnig starker Glaubensmensch. Und wenn dieser Glauben da drin ist, wird es einfach verdammt schwer, weil dann kommt noch etwas, so ich nehme jetzt einfach mal nur einen Satz, dass man sagt, nein, wir kämpfen, weil Allah wird uns schützen und so weiter. Ja, was willst du denn dagegen argumentieren, ne? Also da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier eine Rolle spielt, der Extremismus und die Ideologie, die dort in dieser Region stark verankert ist.
Ja, und wenn du gleichzeitig dann die Worte Trumps hörst, dass er das iranische Volk auslöschen will, ja, und seine Kriegsrhetorik, ich glaube, das ist weniger Glaube und Fanatismus, als vielmehr ja, wie soll ich sagen, sein Stil, den Druck weiter zu erhöhen, ja, wobei mittlerweile, glaube ich, auch der Krieg gezeigt hat, seine Rhetorik nimmt kaum jemand mehr ernst.
Ja, wie war es?
Ja, also er hat es so übertrieben, ja, und dann kam, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, nichts. Ja, kurz bevor die erste Waffenruhe ja, vereinbart worden ist, hat er noch damit gedroht, das iranische Volk zu zerstören, auszulöschen. Ja. So, und ein paar Stunden später hieß es dann so, jetzt Waffenruhe.
Und ich hoffe, dass das genau das ist, was wir gesagt haben, dass es im Hintergrund Menschen gibt, die etwas verhandeln, besprechen und hoffentlich auch Berater, die den Präsidenten dann ein Stück weit einfangen, denn es ist ja unfassbar, was da abgeht. Und dieses Taco, ne, Trump always chicken out, also er zieht immer
Ja.
zurück, wie oft wir das jetzt schon gesehen haben. Ich glaube auch, dass jeder verstanden hat, hey, das ist Strategie, der haut auf die Sahne, der bringt Worte, der bringt Sätze, der bringt Aussagen, die wahnsinnig intensiv sind, um dann zu wissen, okay, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und dann dieses von wegen, na, lass mal Trump erstmal schimpfen und hüpfen und dann gucken wir, was wirklich passiert. Und ich glaube, jeder auf der Welt hat verstanden, du kriegst Trump nicht mit militärischen Sachen, aber wo du ihn immer greifen kannst, ist Wirtschaft. Guck mal, Europa hat damals gedroht, ja, dann bringen wir Zölle. Er hat gesehen, oh, das bedeutet für mein Volk, das bedeutet für meine Wirtschaft, zack, war der Schritt zurück. Jetzt die Straße von Hormuz und schon, jetzt muss man ja wirklich sagen, die größte Macht der Welt, die USA, hat, und ich sage jetzt einfach mal, vielleicht ist das despektierlich, aber vor dem kleinen Land Iran, die kriegen das nicht hin. Ja, da ist plötzlich was, wo sie sagen, huch, haben wir nicht mit gerechnet. Und da bin ich also auch sehr gespannt, wie das läuft, ob das die richtigen Verhandlungspartner sind, die dort geschickt werden mit dem Kushner und JD Vance und weiter, kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber vielleicht sprechen wir da ja auch noch drüber.
Glaubst du ernsthaft, Martin, dass das Strategie vom Trump ist, seine Rhetorik?
Ich glaube, dass es seine Art ist, so polterig zu sein, weil er die Erfahrung gesammelt hat. Ich nehme jetzt mal seine Immobiliendeals, dass er
Ja.
diese Immobiliendeals einfach so gemacht hat, indem er dort so massivst losgelegt hat. Das war nicht öffentlich. Ich habe jetzt nicht 10-mal mit Trump öffentlich verhandelt, sondern das war immer hinter verschlossenen Türen und das war bestimmt auch bekannt. Aber heute ist es ja so, jeder, der jetzt mit Trump in eine Verhandlung geht, jeder, der jetzt mit den USA in eine Verhandlung geht, weiß ja das Vorgehen schon vorab. Er weiß, zuerst wirst du beschimpft, dann kommen massivste Drohungen und dann gibt es einen Deal. Und du weißt auch, du musst so gegenhalten, dass du der USA möglichst wirtschaftlich schadest und dann kriegst du sogar noch einen guten Deal für dich raus. Ich glaube, die Strategie kannst du dir auf dem Papier aufschreiben und kannst abhaken, wann was passiert. Und deswegen glaube ich, dass das seine Erfahrung ist. Früher kam er damit durch und heute merkt er, dass es schwieriger wird. Was wichtig ist, ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn es wirklich mal eng für ihn wird. Wenn er merkt, ach du lieber Gott, jetzt könnte es ganz komisch werden. Ich will nicht wissen, wie er dann reagiert. Bin ich sehr gespannt, weil die Machtmittel, was er da alles hat, überleg mal, drei Flugzeugträger und so, das ist schon was, ne?
Also, ich bin bei dir, sehe das genauso. Er wird sicherlich damit Erfahrung gemacht haben, auch gute Erfahrung gemacht haben im Rahmen seines außerpolitischen Lebens, ja, in seinem Konglomerat. Ja, richtig. Sonst würde er es nicht anwenden. Es entspricht auch seinem Typ, seinem Naturell, so zu agieren, aber auf politischer Ebene. Und gerade, wenn man klein gegen groß verhandelt oder hier. Man kann ja auch sagen, westliche Welt gegen Nahe Osten. Ja, wir haben ja auch einen Kampf der Kulturen, wir haben unterschiedliche Verhandlungsstile. Glaube ich, ist das, wenn es überhaupt eine Strategie ist, Martin, dann ist das aber eine ganz schlechte Strategie, die nicht funktioniert. Und wir sehen es ja auch immer wieder. Ja, jetzt stell dir mal vor, das hat er ja auch zum Besten gegeben, glaube ich, im Rahmen der ersten Waffenruhe. Fing er damit an, wir machen mit dem Iran und dem Oman ein Joint Venture und erheben sozusagen Maut auf die Durchfahrt. Ich glaube, war mal die Rede von Pi mal Daumen, so 2 Millionen pro Schiff. Ja, und da war er gleich dicke da. Und das hat er auch zum Besten gegeben. Das musst du dir mal vorstellen. Er führt Krieg. Ja, er führt Krieg. Zusammen mit Israel. Israel haben wir ja hier noch gar nicht erwähnt, aber die spielen ja auch eine entscheidende Rolle, glaube ich. Ja, gegen den Iran. Und dann kommt er auf die Idee, auch Straße von Hormuz, passt ja prima. Ja, und verlangen wir mal Zoll. Ich weiß noch nicht mal, ob er das ernst gemeint hat. Ich vermute in gewisser Weise ja. So eine ganz spontane Idee, klingt ganz gut, kann ich Geld verdienen. Und irgendwann wird ihm jemand mal hinter den Kulissen gesagt haben: Hier, vergiss es. Geht nicht. Ja, aber wir wissen ja auch, den Panama-Kanal, den will er ja auch haben.
Und Grönland.
Und Grönland. Ja.
Also du merkst, das ist schon ziemlich, ziemlich viel, was da abgeht. Und mal gucken. Naja, du, das sind Sachen. Ja, lass uns mal reingehen. Wir wollen ja den Frieden verhandeln. Ich
Ja, du,
glaube,
wir sind schon mittendrin, Martin. Wir sind schon mittendrin. Wir sehen einen Berg von Herausforderungen.
wollte ich
Ja.
gerade sagen, ja.
Wir sehen einen Berg von Herausforderungen. Jetzt haben wir als wichtigen dritten Punkt die unterschiedlichen Kulturen und Verhandlungsstile, die hier aufeinanderprallen. Und ich habe es eingangs erwähnt, Trump ist Deal-driven. Der hat keine Ausdauer, der zeigt keine Geduld, der will Sachen schnell entscheiden, schnell durchziehen und dann ab zum nächsten. Der Iran, glaube ich, und das gilt für viele andere Völker, außerhalb der westlichen Welt. Die haben eine andere Vorstellung von Zeit. Die haben eine andere Sichtweise auf die Zeit und sie schlagen uns damit immer und immer wieder. Und sie können auch leiden. Weißt du, jetzt wird ja bei uns diskutiert hier Sonntagsfahrverbot und Tempolimit auf der Autobahn. Ich bin auch kein Freund von, du weißt, ich will gerne RS6 fahren. Ja, aber wenn das unser Leiden ist, dann gut Nacht. Ja, und dann alle anderen außerhalb der westlichen Welt kennen oder können leiden. Ja, die sind leidensfähig. Wir, glaube ich, nicht.
Weißt du, du sagtest gerade, verhandeln unterschiedliche Kulturen. Ich möchte hier ein Bild rausnehmen, was ich gesehen habe, und zwar allein nur die Begrüßung. Jetzt hilf mir mal kurz, ist es der pakistanische Präsident, Ministerpräsident? Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, der die Verhandlungen dort, der Vermittler.
Ja, also da gibt's, also der Pakistan nimmt eine Vermittlerrolle rein, ein,
Ja.
ja, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist, aber mach du erstmal
Ja,
weiter.
genau. Auf jeden Fall dieser Mann, der nimmt den iranischen Verhandlungsführer in den Arm, begrüßt ihn, ist eine große Nähe. Und
Ja.
die zwei, ich habe zwei Begrüßungen mit JD Vance gesehen, da da war der Handschlag, ja. Also einmal hast du beim Iran dieses asiatische Volk oder ne, ostasiatische Volk, dieses, ich nehme die Nähe, ich habe eine menschliche Nähe. Und beim Amerikaner ist dieses von wegen Business as usual, ich gebe die Hand, auch der Handschlag ist eine Begrüßungsform, aber alleine schon dieser Unterschied. Wenn man mit diesen Regionen oder ja, mit diesen Menschen aus diesen Regionen verhandelt, ist es ganz wichtig, dass die menschliche Beziehung hier über allem steht. Während wir Europäer, Amerikaner, auch bei uns ist die Beziehung wichtig, machen wir uns nichts vor, aber nicht ganz so hoch. Wenn du mit so einem Iran, ist ja oftmals so, dass du erstmal 2 Tage nur die persönliche Annäherung hast, wie verstehen wir uns und so weiter, und dann wird nochmal eine Stunde, ein halber Tag oder was auch immer, wird dann über die Sache verhandelt. Und wir Europäer kommen ja einen Tag schön, worum geht's, lass uns anfangen. Das ist überhaupt nicht die Kultur. Und alleine sieht... Genau, und da ist das, wo die Personen schon ganz anders begrüßt werden, schon ganz anders aufeinander zugehen, und da die Vermittlungsrolle einnehmen, ist schon mal etwas sehr Schwieriges, aber möglich, wenn sich beide darauf einlassen, ein Stück weit auf die andere Person, auf die andere Verhandlungspartei zuzugehen.
Aber Martin, wie willst du denn, sagen wir mal, jemanden umarmen, ja, und oder andersherum persönliche Nähe aufbauen, wenn du mit einer solchen Rhetorik durch die Lande ziehst? Sollen das gehen?
Ja, ich mache Folgendes. Bisher haben die ja nicht miteinander gesprochen, sondern mit dem Vermittler. So, und der Vermittler ist ja die neutrale Instanz, und da könnte schon, jetzt nur um die Begrüßung als solches. Einmal haben wir die körperliche Nähe, einmal haben wir die körperliche Distanz. Also die beiden haben ja keinen Konflikt miteinander. Also immer der Iran mit Pakistan beziehungsweise die USA mit Pakistan haben ja keinen Konflikt. So, und deswegen sage ich hier, die könnten sich theoretisch anders begrüßen. Also du siehst ja einfach nur, wie die Kulturen so sind. Ich muss dir sagen, ich bin sehr gespannt, ob bzw. wann die beiden Parteien tatsächlich zusammen, ich sage jetzt mal einfach, in einem Raum sitzen. Vielleicht passiert das hintenrum schon, dass die online irgendwie sich treffen oder was auch immer. Aber bisher sehe ich nur dieses, und das ist das Anstrengende, auch wenn ich als Mediator arbeite, es kommt eine Partei zu dir, erzählt was, du merkst dir das, schreibst dir das auf, machst eine Zusammenfassung, dann eine Stunde später, einen Tag später kommt die andere Partei. Du hörst dir wieder was an, schreibst auf und so weiter, gehst wieder zur anderen Partei. Das ist so anstrengend, ja. Und das hat Pakistan jetzt gerade. Die müssen immer zusammennehmen, zusammenfassen, wieder zum anderen gehen, gucken, wo kann man zusammen sehen. Oh Mensch, hier gibt's 2 Punkte, da sind sie sich sehr nah, können wir das und das und so weiter. Also es ist schon ein intensiver Verhandlungsdialog, den die da haben.
Ja, und da sind wir wieder genau bei dem KI-Zitat, was ich am Anfang vorgelesen habe. Ja, es ist ein langwieriger Prozess, und wenn er funktioniert, dann auch nur unter Einbeziehung einer Mediation. Also du brauchst einen Vermittler. Ja. Im Krieg jetzt im Iran ist es insbesondere Pakistan, nicht nur, aber insbesondere. Ja. Und vielleicht auch die Nähe, die du bei der Begrüßung gesehen hast, vielleicht hängt das auch damit zusammen, Pakistan und Iran sind Nachbarländer. Mhm. Also die sind auch sehr vertraut, die haben Themen, Probleme, Herausforderungen, teilen die, ja, die USA nicht kennen, die wir nicht kennen. Also von daher, die räumliche Nähe mag auch sein, dass die auch zu einer persönlichen Nähe führen. Ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wie verhandelt man Frieden? Also Mediation ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Und ohne Mediation wird es nicht gehen. Ja? Und wenn man sich mal überlegt, vielleicht, ich habe noch, als die ersten Waffenruhe verkündet worden ist, hieß es ja dann, Freitag, Samstag treffen sich Delegationen, also Trump war nicht dabei und auch der iranische Führer war nicht dabei, in Islamabad, also in Pakistan.
Ja.
10.000 Soldaten haben Islamabad gesichert, also von daher mühsam, aufwendig, komplex, ja. Und glaube, die US-Delegation hat 70 Leute umfasst. Also ein Riesenteam, was sich da auf den Weg gemacht hat, ja. Die sind dann auch wieder abgereist. Klar, ist das vielleicht richtig, Martin, was denkst du, 70 Leute, verhandel mal mit 70 Leuten auf der einen Seite, dann bringt vielleicht die andere Delegation auch nochmal 50, 70, 80 Leute mit. Wie willst du das machen?
Ja, zwei Gedanken, die ich dazu habe. Das erste ist einmal die Delegation. Wer gehört da alles dazu? Ist das inklusive Security? Ja, nein, weiß ich
nein.
nicht. So. Ach so, also wirklich nur
glaub
die Fahnder. Gut.
Glaub
ja. So, dann glaube ich tatsächlich, dass die unterschiedliche Menschen dabei haben, dass du kennst das auch, dann splittest du in Kleingruppen, sagt, ihr verhandelt Punkt A, ihr verhandelt Punkt B und so weiter. Das hat man. Und am Ende, und jetzt kommt's, muss es diesen einen Strategen, diesen einen Kopf geben, vielleicht sind es auch zwei Köpfe, die dann alles zusammenfassen und mit der anderen Seite dann zusammengehen. Ich glaube, nur dann macht es Sinn. Ansonsten ist 70 eine verdammt große Gruppe und jetzt kommt's wieder. Es muss super vorbereitet sein. Es muss eine klare Strategie geben. Es muss klare Ziele, Rahmenbedingungen geben. Es muss klare Optionen sein, dass die in den Gruppen wirklich gut vorankommen können und so weiter. Also du hast selber gesagt, Friedensverhandlung ist ein komplexes Feld, ist eine komplexe Sache. Und ja, sie geht nur, wenn ganz viel vorbereitet ist. Und da kann man nur hoffen, dass das der Fall ist, denn die Menschen, ich sag mal, so wie sie nach außen treten, sehen nicht immer ganz so koordiniert aus. Und da bin ich also auch sehr gespannt, was da rauskommt. Aber auf deine Frage konkret, mit 70 Leuten, ich sag mal 70, 50, 70, 90, wie immer dann das verteilt ist, ist es auf jeden Fall sehr schwierig, wenn es nicht ganz klare Regeln, Optionen und ein, zwei Köpfe gibt, die alles zusammentragen und auch diese Klarheit haben und diese Souveränität, das dann zu führen.
Okay, Martin, nächste Frage. Du sprichst von Vorbereitung, zu Recht. Ja, es muss gut vorbereitet sein. Geht das in der Konstellation? Du kannst dich noch daran erinnern, 28. Februar ging es los. Ja, und dann hat die ganze Welt gerätselt, was sind denn die Ziele der USA und die Ziele von Israel? Und da hieß es zuerst Regime Change. Ja, dann hat der Trump irgendwie festgestellt, puh, das lässt sich nicht wirklich bewerkstelligen und erreichen. Von daher wurde das Ziel abgeräumt. Dann hieß es, es geht um die Zerstörung des Atomprogramms im Iran. Wir erinnern uns, vor einem Jahr wurde schon mal ein Kurzzeitkrieg geführt. Und da hieß es dann, das Atomprogramm im Iran ist tot. Innerhalb eines Jahres muss es dann wieder extrem schnell aufgebaut worden sein. Keine Ahnung, ob das stimmt, wie auch immer. So, von daher irrt die USA oder Trump oder wer auch immer da ziemlich ziellos umher. Zumindest wird das nach außen der Eindruck vermittelt. So, wenn du aber nicht mal Ziele hast, Kriegsziele, ja, wie kommst du denn dann zu einer Strategie?
Ja. So, und jetzt auf deine Frage, also erstmal, wie kommst du zu einer Strategie und auch auf deine Frage, wie geht hier eine Vorbereitung? Ich muss dir sagen, das Oberste, was ich gerne hätte als Verhandler und wahrscheinlich das Unmöglichste, was ich hier verlange, ist Trump, shut your maul. Shut your maul, ja.
Shut up.
Ey, shut up, genau. Weil jetzt ist Folgendes, ja, ich bin in einer Verhandlung. Jetzt stell dir vor, ich sitze im Raum, bin vielleicht auf einem guten Weg und jetzt kommt jemand rein mit einem kleinen Zettelchen und dann kriegt deine Gegenpartei einfach nur auf dem Zettel, steht einfach nur, Trump postet, wir werden in Iran komplett zerstören. Und jetzt bist du gerade da, dass du sagst, hey, wir können uns den Punkt ein. Jetzt sagt der zu dir, übrigens, ihr Chef schreibt gerade, wir werden in Iran komplett zerstören. Inwieweit passt das mit dem, dass wir hier fast einig sind im Punkt A? Was willst du denn da sagen? Ja, also das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache, klar regeln. Ich glaube, dass Herr Trump eine Person ist, der du nicht den Mund verbieten kannst, auch wenn du noch so viele Vorteile machst, wenn es den reitet, dann haut er da irgendeinen Spruch raus und findet es auch nicht schlimm. Das ist das Nächste. Ja. Das Zweite ist die Frage, hast du keine Ziele, ob eine Strategie ist? Wenn es wirklich keine Ziele gibt, dann ist es sehr schwierig, eine Strategie zu erreichen. Ich stelle hier die Frage, gibt es keine Ziele? Oder sind uns die Ziele nicht klar, die es eventuell gibt? Ich behaupte, im Hintergrund gab es mal Ziele, die die hatten und was immer das ist. Und wenn es nur ist, von wegen, lasst uns den Ölpreis hochjagen, damit unsere Industrie mehr verdient, das weiß ich nicht. Aber ich behaupte, im Hintergrund gab es zumindest Ziele, die die hatten, um was zu erreichen. Und jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass das erstmal in die Hose gegangen ist. Also ganz klar, wenn es keine Ziele gibt, ist die Strategie schwierig. Wenn es Ziele gibt, die im Hintergrund sind, dann kann man Strategie erarbeiten. Aber dafür brauche ich als Verhandler im Umfeld wirklich Ruhe. Und wenn ich sage, die nächsten 24 Stunden, die nächsten nächste Woche bitte zu dem Thema nicht äußern, das würde ich mir einfordern. Ist aber hier eine der wahrscheinlich schwersten Missionen, die es gibt.
Das ist utopisch, Martin. Ich glaube, da gibt es keine Ruhe in unserem Verständnis begleitend zu den Verhandlungen um einen Frieden. Ja, du siehst das ja. Waffenruhe, ja, nein, 14 Tage hieß es. Ja, so. Dann ging es weiter, als die Waffenruhe anfing. Israel bombardiert weiter den Süden Libanons. Ja, dann hieß es, USA macht die Seeblockade. Also wirklich ein Zustand der Stabilität oder ein Zustand der Ruhe, um zu verhandeln mit dem Ziel Frieden, gibt es nicht. So, dann kommt wieder Trump aus der Deckung und postet irgendwas oder gibt irgendwelche wilden Statements ab. Ja? Gleichzeitig fliegen dann wieder ein paar Drohnen vom Iran in der Region. Ja? Also von daher, du hast immer Instabilität dabei, ja, Unruhe. So, dann ist die Waffenruhe zu Ende, dann wird sie vielleicht mal wieder verlängert, dann gibt es wieder einen Post. Also, das ist ein Auf und Ab, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, lieber so als massive Bombardement, wie es am Anfang zu sehen
Ja,
war.
da gehe ich mit, da gehe ich mit, dass man sagt, komm, lieber mit Worten bekriegen als mit Bomben. Absolut, ja.
Ja, aber letztendlich, wie soll da ein Mindestmaß an Vertrauen entstehen? Das Vertrauen ist ja ohnehin schon nicht da. Ja? So, sondern es ist ein tiefes, verankertes, also Bewusstsein der Menschen, vielleicht auch historisch gewachsen, Misstrauen. So. Und wenn ich mit jemandem einen Deal machen will, ja, dann brauche ich zumindest ein gewisses Level an Vertrauen. So, und das sehe ich momentan nicht. Ja, von daher ist es umso wichtiger, dass Pakistan und andere dort eine Rolle, eine Führungsrolle aktiv einnehmen bei den Friedensverhandlungen. Ja, die Parteien an den Tisch holen, ob es nun direkt oder indirekt ist, ist erstmal egal. Am Anfang wird es sicherlich immer nur indirekt gehen. Ja, dann spricht der Mediator erst mit der einen Seite, dann mit der anderen Seite, überbringt wieder Nachrichten. Dann versucht man Delegationen an den Tisch zu kriegen und. Ja. Aber ja, ich glaube, es wären beide Seiten gut beraten, wenn sie es ernst meinen, mit einem Frieden oder mit einer stabilen Waffenruhe. Sagen wir es erstmal so, stabile Waffenruhe wäre gut, wäre auch schon viel, was man erreichen könnte. Dann müsste man in gewisser Weise sich ruhiger verhalten.
Ja, weißt du, die schwierigste Sache hier bei diesen Verhandlungen sehe ich, dass sowohl die USA als Iran so zwei, drei Punkte haben, die sowas von konträr zueinander stehen, die so bitte von außen betrachtet so überhaupt nicht auflösbar sind. Ich sag ein, du sagtest erst das Thema Atomprogramm. Die USA sagen ganz klar, das muss weg. Iran sagt, das ist etwas, das brauchen wir zur Verteidigung. Ja, so. Und jetzt geht's los. Wie kriegst du das Ding aufgelöst? Und deswegen nochmal der Gedanke, vielleicht erkennt der Iran ja, das Atomprogramm viel zu gefährlich, viel zu viel Aufwand, viel zu teuer. Wir brauchen hier nur sagen, Hormuz zu, Hormuz auf und schon haben wir die ganze Welt im Griff und können sie in ein wirtschaftliches Chaos stoßen. Und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis, dass dieses Wirtschaftliche viel, viel mehr bewirkt als jede Drohne und so weiter. Also das ist schon etwas sehr, sehr Intensives, was da passiert. Vielleicht ist das etwas, wo Pakistan auch sagt, was willst du eigentlich mit dem Atomprogramm? Ne? Und da wird natürlich keiner sagen, ja, wir wollen es verteidigen, wir wollen angreifen, was auch immer. Aber ich glaube, diesen Punkt aufzulösen, das sehe ich hier als allerschwierigstes, wenn wir nochmal überlegen, Harvard-Konzept, was ist das Interesse hinter der Position? Die Position ist, ich will ein Atomprogramm, ich will das voranschreiten, was ist das Interesse dahinter? Ist es Sicherheit? Ist es Verteidigung? Ist es Machtbedürfnis? Ist es Geltungsdrang? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das muss in solchen Verhandlungen rauskommen. Und hier muss man diesen, ja, gordischen Knoten einfach aufschlagen.
Ja, und umso schwieriger ist es halt, wenn die Ziele, zumindest die kommunizierten Ziele, ständig ausgetauscht werden, durch neue ersetzt werden, dann weißt du nicht, woran du bist.
Absolut.
Ja.
Ja.
Andererseits, vielleicht ist das auch ein Vorteil bei den Friedensverhandlungen. Es schafft Flexibilität in der Kommunikation, dass dann Trump sagen kann, okay, wir haben unser Ziel erreicht. So quasi vom Ergebnis her gedacht, was ist denn jetzt die Lage, was ist der Status quo? Und das nehme ich mit und passe dann mein Ziel an. Nicht
Ja,
andersrum.
das ist
Wer weiß, ja.
so ist es. Naja, du, das sind Sachen, ist ja schlimm genug, dass wir über sowas reden. Ich nehme ja immer so gerne, ich glaube, die meisten Menschen wollen einfach nur Frieden, Freiheit, Gesundheit, gerne nochmal ein warmes Essen und eine warme Wohnung und viel mehr ist es doch nicht. Und dann könnten wir doch alle gut auskommen, ne? Aber das ist wieder mein Denken. Aber wenn es dann um Macht geht, ist sowas natürlich ganz schnell weg. Und wenn der Glaube noch reinkommt, ja, auch das macht vieles schwierig.
Vielleicht noch eine inhaltliche Frage, Martin. Ich habe ehrlicherweise darauf keine wirkliche Antwort, ja, beziehungsweise bin hin und her gerissen. Du erinnerst dich ganz am Anfang, vor der ersten Waffenruhe, USA haben 15-Punkte-Plan vorgelegt. Der wurde vom Iran abgelehnt und Iran hat dann seinerseits einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Da standen dann halt so Forderungen drin wie: USA zieht sich zurück aus der Region, also militärischer Abzug komplett. Ja. Die USA entschädigt den Iran. Ja. Es gibt Sicherheitsgarantien und, und. So, und was hat Donald Trump gemacht? Ja, das ist eine gute Basis für die Verhandlungen. Jetzt meine Frage: War das klug oder war das ein strategischer Fehler, auf dem Plan des Irans aufzusetzen und die Verhandlungen zu beginnen?
Also ganz deutlich, wenn du verhandeln willst, muss es Forderungen geben.
Ja.
Und es ist auf jeden Fall erstmal was, dass du sagst, wenn jemand Forderungen stellt, dass du die auf jeden Fall erstmal hörst und erstmal ja, vielleicht ein kurzes Statement dazu abgibst, ob öffentlich sein muss oder nicht. Aber für mich ist es ein normales Vorgehen, dass bei einer Verhandlung erstmal Forderungen auf den Tisch kommen.
Ja.
Hier waren 10 und 15 Punkte und dass die dann besprochen werden müssen. Und wer zuerst vorgelegt hat und wer danach, das hast du besser auf dem Schirm, habe ich gar nicht mehr drauf. Aber tatsächlich so, ja, Forderungen müssen sein und ja, ich muss irgendwie drauf eingehen und das müsste in der Basis sein, um jetzt erstmal loszulegen. Also ich finde es erstmal ein gutes Vorgehen. Ich finde es wichtig, dass Forderungen da sind, dass wir überhaupt erstmal ein Stück Papier haben, wo wir loslegen können. Das wäre mir wichtig gewesen, ob die Punkte, ob mir die gefallen oder nicht, das ist bei jeder Verhandlung so. Da musst du erstmal mit umgehen. Aber ich finde es gut, dass erstmal Punkte auf den Tisch kommen, denn ansonsten bist du im luftleeren Raum und das bringt keinen weiter.
Also ich finde es auch gut, dass dann Trump gesagt hat, okay, wir nehmen das als Basis für Verhandlungen, weil das hat unmittelbar den Weg geöffnet, für die erste Waffenruhe. Ja? Aber aus einer verhandlungsmethodischen Sicht, also wie gesagt, die Reihenfolge war, USA hat zuerst 15 Punkte vorgelegt, Iran hat gesagt, nein, wir legen selber Punkte vor. Das haben die dann gemacht. Also sprich, der vermeintlich Große geht auf die Forderungsliste des vermeintlich Kleinen ein. So, und jetzt nochmal die Frage, war das strategisch klug aus amerikanischer Sicht oder war das eine riesengroße Dummheit, darauf aufzusetzen?
Ich sehe zwei Punkte. Das erste ist, wie weit hat sich die Forderungsliste des Iran verändert, weil die 10 Punkte der USA schon da waren? Hätte die Liste sonst vielleicht anders ausgesehen? Das ist das erste. Und das zweite ist, dass meine 10 Punkte sind ja nicht vom Tisch. Das bedeutet, ich sage, ja, wir fangen damit mit deinen 15 Punkten an. Und jetzt gucke ich, wo kann ich mit meinen 10 Punkten, die ja bekannt sind, wo der Iran gesagt hat, nein. Erstmal da, ne? Dass der sagt, okay, pass mal auf, hier, du hast den Punkt A zu stehen, ich habe bei mir Punkt C, lass uns die doch mal verknüpfen. Also ich glaube, dieses Papier ist nicht wertlos. Ich sehe jetzt nicht die große Schwierigkeit. Das ist einfach, jeder hat seine Punkte vorgelegt
Ja.
und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall loslegen und anfangen. Willst du darauf hinaus, dass die USA hier an der Stelle zu schnell eingeknickt sind? Was sind deine Gedanken? Ja.
Also aus dem Aspekt, ich will Waffenruhe, sicherlich gut, bin ich völlig bei dir. Ja. Vor allen Dingen war es auch, glaube ich, notwendig, zu dem Zeitpunkt Druck vom Kessel zu lassen. Trump hat den ja massiv aufgebaut, ja. Militärisch, durch seine Rhetorik, ja. Die Börsen gingen nach unten. Also von allen Seiten gab es Druck, sowohl den er vermittelt hat, als auch, glaube ich, den die USA bekommen hat, ja, als Reaktion. So, und von daher hatte er, glaube ich, in dem Moment gar keine andere Wahl, als zu sagen, okay, wir nehmen das als Basis. Ja? So. Aber, und vielleicht hier ein Parallelbeispiel, hat nichts mit Frieden zu tun, sondern aus meiner Praxis, wenn wir Verträge verhandeln, bei mir sind es oftmals Kaufverträge zu Unternehmen, dann versuchen wir idealtypischerweise immer in Verhandlungen reinzugehen auf Basis unseres Vertragswerkes und nicht einer Vertragsüberarbeitung oder gar eines fremden Vertrages. Weil wir wissen, was da drin steht, wir wissen nicht, was da drin steht, wir geben die Struktur vor, wir setzen die Punkte, die Position, Ankereffekt, hat man ja auch schon mehrmals, ja, wirkt. So, und von daher ist das, hat das immer einen strategischen Vorteil. So, und jetzt kommt hier der vermeintlich Kleine und wischt die Forderungsliste des Großen, des vermeintlich Großen beiseite und sagt hier, nee, das ist nicht die Basis, sondern das ist die Basis. Und der Große sagt, jawohl, lass uns reden.
Sehe ich tatsächlich, oh ja, das ist ja Streiterei im Podcast, auch selten, ja. Nein, Diskussion und Erörterung. Finde ich interessant. Ich würde hier tatsächlich noch einen Unterschied machen. Du sagst gerade, welches ist die Vertragsbasis? Bei der Verhandlung würde ich das etwas entspannter sehen. Ich würde nachher wenn ich mich geeinigt habe auf das Papier, würde ich wieder bei dir sein, dass ich sage, das möchte ich gerne erstellen. Hier sehe ich es tatsächlich noch so, und das ist das Wichtige, was ist das Ziel? Wenn ich das Ziel haben will, eine Waffenruhe zu bekommen, muss ich hier vielleicht deeskalativ reingehen und sagen, okay, ich bin hier defensiv, ich lasse das andere zu, aber ich mache eins, ich sage, wir sind gleichwertig. Ich sage, pass auf, meine Punkte, ja, der Iran hat zwar Nein gesagt, dann sage ich erstmal, ich nehme deine 15 Punkte, lieber Iran, an. Und in der Verhandlung sage ich dann, hör zu, du hast zwar nach außen gesagt, nein, ich möchte trotzdem und so weiter. Und das ist dann Verhandlung. Also ich behaupte, die können dann in der Verhandlung außerhalb der Öffentlichkeit, können die dann nochmal hart drauf eingehen und so weiter. Ja, nach außen gehe ich mit, Thomas. Sieht es erstmal so aus, als ob nachgeben wurde. Ich glaube, das war ein strategisches Nachgeben, um an den Tisch zu kommen und überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Das würde ich jetzt mal hier als Außenstehender so vermuten.
Okay. Dann nehmen wir mal deine positive Interpretation so mit.
Ja.
Wobei
ja.
Für viele steht ja jetzt schon der Gewinner fest.
Wer da wäre?
Es ist nicht mit Sicherheit die USA.
Du, diese Erkenntnis, die Großen, ja, es gibt doch in der Wirtschaft auch nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und egal welchen Konflikt du siehst mit dieser Entwicklung der neuen Techniken, ja, ich habe mal, glaube ich, gelesen, 1.000, 1.500 Euro kostet eine Drohne, und dann überleg mal, die fangen die Drohnen mit irgendwelchen Marschflugkörpern ab, wo den Abschuss 1 Million kostet. Überleg dir das mal, das bedeutet, und das ist das Schlimme daran, jedes kleine Land weiß, hey, ich kann jetzt billig Krieg führen, und och, das, vorher war es immer so, dass das zu teuer war, und jetzt plötzlich mit den Drohnen kann jeder irgendeinen Mist da machen, och, macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Naja, du, okay. Das ist, genau.
Vielleicht noch ein bisschen Glaskugel lesen, ja, ein bisschen orakeln. Was glaubst du, wie wird es weitergehen?
Es wird sehr zäh weitergehen. Ich glaube, der weltweite Druck wird steigen, was das Thema Öl und so weiter anbelangt. Die Frage ist, inwieweit hören die drauf? Ich glaube, mit der Straße von Hormus hat der Iran ein sehr, sehr starkes Machtmittel. Und was wichtig ist, in der Lösung muss eins sein. In der Lösung musst du eine dauerhafte Lösung haben, weil stell dir vor, die einigen sich und in 4 Monaten will der Iran irgendwas und sagt, ich mache die Straße zu. Jetzt wollen die was, jetzt geht's wieder los, machen sie wieder auf, und in 2 Jahren sagen sie, wenn wir was haben wollen, wir machen die Straße zu. Du, ich sag jetzt mal, was eine ganz, ganz krasse Ideallösung wäre: die Straße von Hormus wird von einer neutralen Instanz kontrolliert. Ich sage jetzt einfach mal UN-Blauhelm, die einfach sagen, die kontrollieren das, sodass das nicht auf zu sein kann. Ich weiß nur nicht, wie sehr ich hier Idealist bin und ob die Lösung überhaupt nur ansatzweise möglich ist, ob es irgendjemand zulässt. Nur solche sehr klar, nimm doch einfach mal den Ärmelkanal, stell dir mal vor, der wird andauernd zugemacht, aufgemacht und so weiter, wäre genauso ein Machtmittel, was da wäre. Also das ist schon sehr, sehr schwierig und deswegen glaube ich sehr zäh. Es wird zum Schluss auf eine Lösung hinauslaufen. Ob die Ölpreise deswegen runtergehen, weiß ich nicht. Die Welt hat sich auf jeden Fall dadurch wieder massivst verändert. Und die Lösung wäre für mich neutrale Verwaltung.
Okay. Vielleicht meine Sicht der Dinge, Martin. Unausgesprochen die Frage. Ich glaube, wir werden keine Lösung sehen. Lösung in dem Sinne, dass der Konflikt vorbei ist und tatsächlich gelöst ist. Ja. Ich glaube auch, dass wir keine Eskalation sehen, sondern einen Zustand der Instabilität, der sich fortsetzt. Ja. Es wird vermutlich auch keinen Friedensvertrag geben oder eine detailliert ausgearbeitete Vereinbarung einer Waffenruhe mit weiteren Regelungen, sondern man wird mehr oder weniger unaus oder nicht zu Papier gebracht den Zustand, den instabilen Zustand einer sogenannten Waffenruhe fortsetzen. Ja, natürlich mit gegenseitigen Beschimpfungen, natürlich mit punktuellen Angriffen diesseits und jenseits. Ja. Viel Unsicherheit wird dabei sein und Unsicherheit mag unsere Wirtschaft überhaupt nicht. Ja. Und dieser Konflikt wird sich weiter fortsetzen. Und
Und
der Trump wird in gewisser Weise seine Geduld, also eh wenig, aber verlieren. Ja, er wird da versuchen, irgendwie so sich rauszumogeln, will ich mal sagen. Er wird definitiv nicht als Sieger zurückkehren. Ja. Und der Iran, und das ist die große Erkenntnis, wird die Straße von Hormuz als geostrategisches Erpressungspotenzial zusätzlich zu seinem Atomwaffenprogramm aktiv und konsequent einsetzen.
Vielleicht hat es der Hörer oder die Hörerin im Hintergrund gehört. Ich glaube, bei dir war gerade irgendwie ein Bohren oder sowas zu hören. Und vielleicht kriegen wir es ja durch die Möglichkeiten, die wir Spitzentechniker haben, ja, rausgefiltert. Falls es aber zu hören ist, und sonst sage ich es jetzt, ich glaube, wir können zusammenfassen, hier gibt es dicke Bretter zu bohren, hier gibt es noch viel zu machen. Und wir alle können nur hoffen, und das ist das Wichtigste, was wir im Leben haben, dass der Friede bleibt, dass der Frieden kommt und damit vielleicht auch eine wirtschaftliche Stabilität. Aber die, die hier verhandeln, die hier in der Verhandlung sind, haben auf jeden Fall viel zu leisten. Und ja, du hast es gesagt, es ist komplex und wird noch viele, viele Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen brauchen, ehe das Ganze dann ja besiegelt ist. Oder wie du sagst, dass wir in einer, ja, in einer Lösung leben, die einfach viele Unsicherheiten hat. Und das, ja, müssen wir mit umgehen. Hier in der Bundeswehr gibt es immer eins, Leben in der oder mit der Lage. Das ist das, was wir haben.
Auf jeden Fall ist es und bleibt es eine Herkulesaufgabe für jeden Verhandler. Martin, deinem Abschlussstatement ist nichts hinzuzufügen.
Außer eins, wenn ihr Gedanken habt, wenn ihr dazu sagt, ich möchte was dazu bringen, dann bitte gerne Kommentare schreiben, schreibt uns gern an, auch gerne, was möchtet ihr nochmal vertieft wissen, wo wollt ihr nochmal das ein oder andere hören. Ihr kennt es, in den Shownotes habt ihr unsere Mailadresse, wir freuen uns auf euren Kontakt und ja, du, dann lass uns doch einfach eins machen, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in einen friedlichen Tag, in eine friedliche Woche entlassen mit unserem wunderbaren Schlussstatement, was da immer heißt.
Ja, und dieses Schlussstatement passt besser denn je. Ja. Wer erfolgreicher verhandelt.
Der lebt einfach besser. Und deswegen lasst uns ein gutes Leben haben, lasst uns eine gute Zeit haben. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in den Tag, wann immer du das hörst. Habt eine gute Zeit und bis 14 Tage später, dann hören wir uns wieder. Bis dann.
Tschüss.